Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir befinden uns im zweiten Kapitel des Johannesbriefes und wenn ihr jetzt schon auf das Gottesdienstblatt geschaut habt, da habt ihr schon die Gliederung gesehen und da ist es die Gliederung, oder die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, basiert meine Hoffnung darauf, dass Jesus der Christus ist? Das heißt, ist Jesus der, ja, unser Retter, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben? Und im Grunde nimmt das auch wieder Bezug auf den Lernvers, das, was Stefan gerade dazu ausgeführt hat. Dass es eben keinen Weg zu Gott gibt an Christus vorbei. Und das ist im Grunde die Frage, die mit der sich die Gemeinde damals beschäftigen musste, an die Johannes seinen Brief geschrieben hat. Und ja, in der Predigt heute wird das im Grunde ganz zugespitzt formuliert. Also Johannes schreibt an Gemeinden, die gerade innere Kämpfe durchmachen. Und mit Leuten, die aus der Gemeinde kommen und die irgendwo jetzt für sich sehen, dass sie das Evangelium aus ihrer Sicht weiterentwickelt haben, aber tatsächlich verdrehen. Und diese Leute, die aus dem Inneren der Gemeinden kommen, die haben sich der Lehre der Gnostiker verschrieben. Und die Gnostiker hatten vereinfacht formuliert den Standpunkt, Christus brauchen wir nicht, das Licht haben wir in uns durch unsere religiösen Erfahrungen. Also einfach nur das Evangelium im Glauben anzunehmen, dazu fühlten sie sich im Grunde zu klug, zu erleuchtet. Und sie glaubten nicht, dass das Wort, das beim Vater war, jetzt in Christus Fleisch geworden ist. Das war für sie ein Widerspruch, dass Gott aus seiner Herrlichkeit und Heiligkeit herunterkommt in diese Welt und hier Mensch wird. Und in dieser Situation fordert Johannes die Christen auf, in den Gemeinden sich selbst zu prüfen und sich darauf zu besinnen, wie es jetzt um ihren eigenen Glauben steht. Das heißt, wie ist jetzt ihr persönliches Verhältnis zu Christus und zu Gott und woran machen sie das fest? Worauf kommt es im Glauben an? Oder ist vielleicht der Glaube, den diese Gemeinden haben, teilweise auch schon von gnostischer Lehre durchzogen? Und wir können uns die gleiche Frage stellen, ob unser Glaube, unser persönlicher Glaube, vielleicht auch von gnostischer Lehre durchzogen ist. Das heißt, geben wir mehr auf unsere Erfahrungen, auf das, was wir erleben, auf das, was wir meinen, oder orientieren wir uns ganz fest an Gottes Wort? Und Johannes stellt dazu den Gemeinden unangenehme Fragen und wir haben in den letzten Predigten schon einige Fragen uns gestellt, haben uns damit beschäftigt und haben auch gemerkt, wie herausfordernd diese Fragen für uns sind, wenn wir unser Christsein im täglichen Leben betrachten. Johannes geht es bei seinen Fragen um Gemeinschaft, um wahrhaftige Gemeinschaft mit Gott und im Miteinander in der Gemeinde. Er fordert uns auf, uns immer wieder selbst zu prüfen, wie es um unser Verhältnis zu Gott und zueinander steht. Im Wesentlichen sind es im zweiten Kapitel vier Fragen, drei hatten wir schon, und zwar die erste Frage in den Versen 3 bis 6, wie hältst du es mit den Geboten, die Gott dir gegeben hat? Das heißt, wie stimmt dein Leben mit dem Leben Christi überein? Wenn Christus unser Vorbild ist, wie er gelebt hat in dieser Welt, wie weit kann man an uns erkennen, dass wir zu Christus gehören? Und die zweite Frage, liebe ich meine Glaubensgeschwister? Bedeutet, liegt mir das Wohl meiner Geschwister am Herzen oder suche ich meinen eigenen Vorteil? Woran orientiere ich mich? Und die dritte Frage, Verse 15 bis 17, kann ich gleichzeitig die Welt und Gott lieben? Und Johannes sagt, die Liebe zu Gott ist unvereinbar mit der Liebe zur Welt. Das bedeutet, dass es irgendwo in unserem Leben eine Abgrenzung zu dem geben muss, was um uns herum passiert. Und so kommen wir jetzt heute zu dem letzten und vielleicht entscheidenden Test, nämlich Woran mache ich das Ganze fest? Das heißt, worauf gründen wir unser Verhältnis zu Gott und zueinander? Worauf basieren unsere Hoffnungen? Und wir wollen jetzt den Predigttext lesen. Und ich möchte die Verse gleich in der Reihenfolge lesen, wie sie den Gliederungspunkten zugeordnet sind. In diesem Brief hatten wir es schon öfter, das ist scheinbar ein rhetorisches Mittel vom Johannes, dass er in einem Abschnitt, in einem Sinnabschnitt, gewisse Aussagen immer wiederholt. Und jetzt habe ich eben in diesem Sinnabschnitt, den wir hier haben, die Verse 18 bis 27, da habe ich die gleich schon mal zueinander geordnet und auf dem Gottesdienstblatt könnt ihr das mitverfolgen. Und ich lese es jetzt mal so, also nicht ganz in der numerischen Reihenfolge der Verse, sondern eben entsprechend den Gliederungspunkten. Und fängt an mit Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind nun schon viele Antichristen gekommen und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Vers 26. Also da geht es um, in der letzten Zeit gibt es eben Angriffe gegen die Lehre von Jesus als Christus. Und zweitens, Antichristen leugnen, dass Jesus der Christus ist. Vers 19, 22 und 23. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und drittens, Bewahrung und Hoffnung, weil Jesus der Christus ist. Verse 20, 21, 24, 25 und 27. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Stellung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und so kommen wir zu dem ersten Predigtpunkt. In der letzten Zeit gibt es Angriffe gegen die Lehre von Jesus Christus. Kinder, es ist die letzte Stunde. Johannes warnt die Gemeinden davor, dass es Angriffe gegen die Lehre gibt, dass Jesus der Christus ist. Und dass die Häufigkeit der Angriffe zunehmen wird. Aber zuerst wollen wir uns nochmal anschauen, was ist denn eigentlich die letzte Stunde? Was ist damit gemeint? Und die letzte Stunde kann nur die letzte Zeit vor der Wiederkunft Christi sein. In der Theologie kennen wir verschiedene heilsgeschichtliche Ereignisse. Und dazu gehören selbstverständlich Christi Geburt, also das erste Kommen Christi, und dann Kreuzigung, Tod, sowie Auferstehung und Himmelfahrt. Und Himmelfahrt war das bis jetzt letzte heilsgeschichtliche Ereignis, also in der Zeit zwischen Himmelfahrt und dem Wiederkommen Christi, das ist die letzte Zeit. Und dass die Apostel, die waren schon in der Erwartung, dass sie das Wiederkommen Christi hier auf dieser Welt erleben werden. Jetzt hat es sich tatsächlich schon 2000 Jahre hingezogen und wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird. Aber wir können sicher sein, wir befinden uns in dieser letzten Zeit, weil es kommt kein weiteres heilsgeschichtliches Ereignis mehr dazwischen. Das heißt, wir sind heilsgeschichtlich in der gleichen Zeit wie die Apostel nach Christi Himmelfahrt. Und es werden eben in dieser letzten Zeit zunehmend Menschen auftreten, die leugnen, dass Jesus der Christus ist. Sie treten also gegen Christus auf. Sie sind antichristlich. Und in der letzten Stunde, da wird die Gegenwehr des Teufels gegen die Botschaft des Evangeliums immer ärger, da es die letzten Versuche sind. Es ist der letzte entscheidende Kampf, den er kämpfen kann. Und Jesus hat es selbst angekündigt. In Matthäus 24, Vers 24, da heißt es, da spricht Jesus, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, die Auserwählten verführen. Johannes spricht hier also sowohl von einem Antichristen in seinem Brief, ne, da steht es, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen, heißt es in Vers 18. Also er spricht von einem und er spricht auch von vielen. Und interessant ist im Grunde, dieser Begriff Antichrist ist uns eigentlich sehr geläufig und vielleicht denkt man, das kommt doch eigentlich ganz oft in der Bibel vor, aber tatsächlich, das Wort Antichrist gibt es nur bei Johannes im ersten Brief und im dritten Brief. Wir haben dann noch andere Stellen in der Bibel, wo dann von einem Widersacher gesprochen wird, also 2. Thessalonicher 2 und Offenbarung 13, wo wir sagen würden, jo, das ist das, was wir jetzt auch unter Antichrist verstehen, aber da wird ein anderes Wort verwendet. Da ist eben von einem Widersacher die Rede oder in der Offenbarung von einem Tier. Aber wir können uns eben darin dann den Antichristen vorstellen. So, Johannes erläutert jetzt in seinen Briefen nicht im Einzelnen, wer der Antichrist ist. Aber er sagt mit Gewissheit, dass er kommen wird. Und es wird eben nicht nur einer kommen, sondern es werden viele kommen. Und Johannes spricht ja eindeutig von Menschen. Der Widersacher, der in 2. Thessalonicher 2 und in Offenbarung 13 beschrieben wird, bringt aber eben nicht nur Irrlehre und Leugnung von Jesus Christus, wie es jetzt vielleicht die Gnostiker gemacht haben, mehr in einer Art akademischen Diskussion, dass man einfach sich gegenseitig darüber austauscht und sagt, so, mein Glaube ist der richtige Glaube, sondern der Antichrist, der kommt dann eben auch mit Gewalt und mit Unterdrückung und körperlichen und geistlichen Repressalien für die, die Christus treu nachfolgen. Und damit er das machen kann, muss er im Grunde die Menschheit, die öffentliche Meinung hinter sich haben. Und er muss also entsprechend gesellschaftlich akzeptiert sein und wird dadurch eben noch mächtiger, und das macht die Situation für die Gemeinde im Grunde noch aussichtsloser, sich dieser Gewalt zu entziehen. Doch zuerst muss also, damit der Antichrist in diese Position kommt, muss der Boden dafür bereitet werden. Und das geschieht durch Leute, die eben aus der Gemeinde herauskommen und die rechte Lehre verfälschen. In Vers 26 warnt Johannes vor den Verführern. Und er hat schon erläutert, dass die Antichristen leugnen, dass Jesus der Christus ist. Und er sagt es der Gemeinde ganz deutlich, dass die Männer, die hier beschrieben werden, Verführer sind und nichts anderes. Und die biblische Wahrheit, die ist fundamental für unser Leben. Es ist nicht irgendeine Wahrheit, sondern es ist die einzige Wahrheit. Johannes hat in Vers 26 die Gnostiker vor Augen und sie wollen von Jesus wegführen. Denn nach den Gnostikern kommt es nicht darauf an, wie du dich im Alltag verhältst, sondern es kommt darauf an, welche spirituellen Erfahrungen du hast, welche Glaubenserfahrungen du machst. Die Gnostiker sagen, es reicht, auf deine inneren, frommen Gefühle und religiöse Erlebnisse zu achten. Also eben nicht nur auf die biblische Wahrheit, sondern es gibt noch was daneben, was genauso wichtig ist oder noch wichtiger werden kann. Und diese Gnostiker oder diese Antichristen aus den Gemeinden heraus, die beeinflussen das Denken in der Gemeinde. mit ihrer Lehre. Und wir wissen, dass Denken nicht wertneutral ist. Also wenn ich irgendwo eine Stimmung mache, da bleibt immer was hängen. Es hat dann immer Auswirkungen auf unser Herz. Und Johannes warnt, dass das, was die Gnostiker lehren, eine Gefahr ist, die sich in der Gemeinde langsam ausbreitet. Als Beispiel aus heutiger Sicht möchte ich die theologische Ausbildung an staatlichen Universitäten nennen. Es hat mit leichter Bibelkritik angefangen und hat sich mittlerweile auf die gesamte theologische Lehre der Universitäten ausgeweitet und ist jetzt in die Mehrheit der Gemeinden eingezogen, die sich christlich nennen. Und es, wenn es vielleicht früher nur die staatlichen Universitäten waren, die Landeskirchen, die dafür offen waren, so sind es mittlerweile auch schon sehr viele Freikirchen, die sich der Bibelkritik geöffnet haben. Es ist also etwas, da ist ein Same gelegt und der breitet sich immer weiter aus. Und heute muss man im Grunde einem gläubigen jungen Menschen, muss man davon abraten, an diesen Institutionen die Lehre von Gott zu studieren, weil er dann Dinge lernt, die ihn auf einen Abweg bringen. Und wer sich eine Gemeinde sucht, der muss unbedingt darauf achten, dass in der Gemeinde Jesus als der Christus verkündet wird. Denn auch wir einfache Christen, die wir in unserer Gemeinde auf bibeltreue Verkündigung achten, wir stehen eben auch in Gefahr. Wir müssen sehen, dass wir wenigstens in der Gemeinde eine klare bibeltreue Verkündigung haben. Denn wir bewegen uns schon täglich auf gefährlichem Terrain. Wir leben alle mitten in der Welt und sind allen Strömungen und Einflüssen dieser Zeit ausgesetzt. Im Grunde wird in allen unseren Lebensbereichen, zum Beispiel im ungläubigen Teil der Familie, in der Schule, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, im Internet, im Fernsehen oder auch in der Zeitung. In allen diesen Lebensbereichen sind wir von Antichristen umgeben. Wir sind umgeben von Menschen, die leugnen, dass Jesus der Christus ist. Von allen Seiten bekommen wir immer wieder zu hören, dass die Wahrheit, an die wir uns hier halten, nur ein Märchen ist. Und das beeinflusst unser Denken und auch unser Wertesystem. Und es prägt uns. Und wir stellen uns in Frage. Und wir machen uns tatsächlich auch etwas vor, wenn wir meinen, wir sind standhaft und wir können uns selbst davor bewahren, dass wir in die Irre gehen. Das Volk Gottes ist gefährdet gegen Irrlehre. Gerade in der letzten Stunde, wie es hier angekündigt ist. Also zur Zeit der ersten Gemeinden, aber auch heute, wo wir noch in der gleichen Zeit leben. Und auch jetzt nehmen die Irrlehren zu. Wir können uns gegen diese schlechten Einflüsse wehren, aber wir können ja auch nicht aus der Welt ausscheiden und uns komplett abgrenzen. Wir können keine christliche Enklave gründen und sagen, alles andere bleibt draußen. Wir gehen nicht mehr ins Internet, wir gucken kein Fernsehen mehr, wir lesen keine Zeitung. Wir sind auf einer christlichen Schule. Wir schicken unsere Kinder zu einer christlichen Schule, die hoffentlich von Bibelkritik noch nicht berührt ist. Wir arbeiten in einem christlichen Werk. Das funktioniert nicht. Wir sind nicht autark als Christen in unserem Land. Wir können tatsächlich immer nur beten und uns gesunder Lehre aussetzen. Wir müssen die Bibel lesen und uns jeden Tag aufs Neue vergewissern, dass Jesus der Christus ist und dass an ihm alles hängt. Denn genau das leugnen die Antichristen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Antichristen leugnen, dass Jesus der Christus ist. Da heißt es, sie sind von uns ausgegangen, in Vers 19, 22 und 23, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und in Vers 19 warnt Johannes vor den Irrlehrern aus den eigenen Gemeinden. Und genauso macht es Paulus in seiner Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus in Milet. Apostelgeschichte 20, Verse 28 bis 30. Da sagt Paulus den Ältesten: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, an jeden unter euch zu ermahnen. Die Irrlehrer, die Antichristen, sie saßen in der Gemeinde Gottes. Sie machten mit beim Gottesdienst. Doch sie gehörten nie richtig dazu. Menschen, die die Wahrheit gehört haben und sich dann davon abwenden. Sie liebten die Welt mit ihrer Fleischeslust, Augenlust, mit ihrem Hochmut. Doch war ihnen der Preis zu hoch, um das für Christus aufzugeben. Wir haben das ausführlich in der letzten Predigt gehört, wo es um die Liebe zur Welt ging. Johannes sagt: Ein Christ hört nicht nur, sondern er bleibt auch und er verharrt. Vers 19b. So wären sie ja bei uns geblieben. Tatsächlich gibt es viele, die in den Gottesdiensten sitzen, doch nicht wiedergeboren sind und sich nicht selbst verleugnen können. Sie sitzen in Gottesdiensten, in denen das Evangelium nicht verkündet wird. Sie sitzen unter dem Wort Gottes. Sie sitzen nicht unter dem Wort Gottes, sondern sie hören irgendwelche Geschichten, die sie in Sicherheit wiegen und glauben machen, es wäre alles in Ordnung. Sie setzen sich nicht damit auseinander, dass Jesus der Christus ist und ja, wie ihr Verhältnis zu Christus ist. Und in Vers 22 ist Johannes ganz deutlich, wenn er sagt: Wer nicht bekennt, dass Jesus der Christus ist, ist ein Lügner und ein Antichrist. Praktisch bedeutet das, die überwiegende Mehrheit der Theologen, die an den Universitäten ausgebildet wurden, sind Antichristen, weil sie eben in Frage stellen oder leugnen, dass Jesus der Christus ist. Wir haben also Antichristen eben nicht nur, wo wir sie vermuten würden, vielleicht im Islam oder in anderen Religionen, sondern sogar die, die sagen, dass sie zur Gemeinde gehören, sind nach der Definition von Johannes, der ich mich anschließe, Antichristen. Vermutlich in einem schleichenden Prozess haben sich einige Glieder der jungen Christengemeinde den Gnostikern angeschlossen. Sie haben zur Gemeinde gehört, doch haben sie sich mit anderen Leuten aus der Gemeinde wegentwickelt und sind zu neuen Erkenntnissen gekommen, die sie vielleicht auch aus sich selbst heraus entwickelt haben. Oder auch durch Einhaltung von Traditionen. Traditionen sind im Grunde menschliche Lehre. Traditionen aus anderen Religionen. Oder haben sich von Christus entfernt und sind sich zu Antichristen entwickelt, weil sie jetzt eben leugnen, dass Jesus der Christus ist. Weil sie nicht bei dieser Lehre geblieben sind. Wichtig ist hier, dass die Gemeinde die Gefahren erkennt, die aus ihr selbst kommen. Es wäre falsch, nur auf den großen Antichristen zu warten, der plötzlich und aus dem Nichts heraus auftaucht. Es ist vielmehr so, dass der Antichrist seinen großen Auftritt vorbereitet, indem er schon in der Gemeinde Christi die rechte Lehre untergräbt und Zweifel über den richtigen Weg, das richtige Verständnis sät. In der Situation der Gemeinde, an die Johannes schreibt, geht es nicht um einen theologischen Meinungsstreit über die eine oder andere Bibelstelle, sondern es handelt sich um den finalen und endzeitlichen Angriff auf die Gemeinde Christi und sein Erlösungswerk, denn Christus selbst wird in Frage gestellt. Und der Boden wird bereitet durch Männer aus der Gemeinde. Kein Angriff von außen, durch jüdische oder heidnische Verfolger, die es damals auch gab, sondern aus der Gemeinde heraus. Es sind Menschen, die die Theologie in der Gemeinde gut kennen und jetzt behaupten, sie hätten etwas Besseres gefunden und wollen die Gemeinde ebenfalls dahin ziehen. Und dabei entfernen sie sich von dem Glauben an Jesus allein. So muss es dann in den Gemeinden zu Spaltungen kommen. Und wir mögen uns fragen, muss das sein? Muss das sein, dass in der Gemeinde Christi, deren Merkmal der liebevolle Umgang miteinander ist, dass es aus dieser Gemeinde heraus zu Trennungen kommt? In unserer Gemeinde wissen wir, wie schmerzhaft Trennungen sind. Dass jeder Einzelne wehtut und Narben hinterlässt. Doch tatsächlich, ja, es scheint so zu sein. Denn Vers 19, da heißt es, aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Oder wie Paulus an die Korinther schreibt, im 1. Korintherbrief, 11, Vers 19, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenden unter euch offenbar werden. Es soll also nicht bei verborgenen Trennungen bleiben. Der Gott der Wahrheit möchte offenbar machen, dass alle, die zu seiner Gemeinde gehören, der ganzen Wahrheit anhängen. Und als ein Zeichen der letzten Stunde wird hier deutlich, dass das göttliche Gericht und Scheidung von Gott her beginnt. Und Johannes setzt seinen Gedankengang fort in Vers 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Johannes wird hier deutlich und nennt die Irrlehrer Lügner. Für unsere von Toleranz etwas weichgespülten Ohren ist das eine sehr harte Aussage. Aber Johannes macht alles an der Beurteilung von Jesus Christus fest. Er ist da sehr klar und sehr unzweideutig, also sehr eindeutig in seinen Formulierungen, in seiner Aussage. Wer leugnet, dass Jesus der Christus, der Messias, der Retter ist, der ist ein Lügner. Denn gleichzeitig behauptet dieser, dass es einen anderen Weg gibt zum Vater als durch Jesus Christus. Einen Erlösungsweg, der ohne Christus funktioniert. Und da können die Irrlehrer noch so glaubhaft und so logisch und so ehrlich argumentieren. Denn nicht alle wollen bewusst verführen, sondern sind häufig Selbstverführte, die es aus ihrer Sicht ehrlich meinen. Für die Beurteilung spielt das keine Rolle. An Jesus lässt es sich festmachen, wer leugnet, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Antichrist. Der ist der Antichrist. Mit der Behauptung, Jesus ist nicht Christus, ist das Christentum als solches aufgehoben. Eine Lehre, die sich gegen den Kern der Christusbotschaft wendet, wird zum Antichristentum. Es geht hier nicht um einen einzelnen Lehrpunkt oder eine abweichende theologische Meinung, die diskussionsfähig ist. Wer Jesus als Sohn Gottes leugnet, der leugnet das ganze Wesen Christi. Dass er von Gott, dem Vater, in diese Welt gesandt wurde, als Offenbarung der versöhnenden Liebe Gottes. Denn wer Jesus nicht erkennt, der kann auch Gott nicht erkennen, da er das Erlösungswerk verneint, das Gott selbst aufgebaut hat. Wer Jesus verneint, der verneint auch Gott. Vater und Sohn sind nicht voneinander zu trennen. So hat es Jesus selbst gesagt und wir haben es in der Lesung aus Johannes 14 gehört. Ich möchte einige Stellen nochmal zitieren. Johannes 14. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Es wird deutlich, wer Jesus verneint, der verneint auch Gott. Und andersrum, bekennen wir uns zu Jesus als unseren Erlöser, dann haben wir den Vater und er hat uns. Und so sind wir sicher aufgehoben und wir haben eine Grundlage für unsere Hoffnung und kommen damit zum dritten Predigtpunkt. Drittens, Bewahrung und Hoffnung, weil Jesus der Christus ist. Verse 20, 21, 24, 25 und 27. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge, wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Abschließend in diesem Abschnitt ermutigt Johannes die Gläubigen in den Gemeinden mit den wesentlichen Merkmalen für Gewissheit im Glauben. Vers 20a, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Nicht aus euch habt ihr den Glauben, sondern ihr seid mit dem Glauben durch den, der heilig ist. Also durch Christus selbst ausgestattet worden. Christus hat euch gesalbt. Christus hat euch in die Gemeinde gerufen und durch ihn seid ihr gesalbt worden und von ihm habt ihr alles, was ihr wisst. Die Gemeinde ist also nicht auf sich selbst und eigenes Erkennen oder akademische Fähigkeiten des Einzelnen angewiesen, sondern Christus hat uns versorgt mit seinem Wort. Und es kommt nicht darauf an, alles zu wissen, sondern es kommt darauf an, dass alle durch das Salböl gerüstet sind, die Lügen des Antichristen zu durchschauen. Dass wir also bei der Lehre bleiben und alles, was wir hören, dass wir es eben damit abgleichen. Das bedeutet, dass wir mit dem Salböl gesalbt sind, bedeutet zweifellos nicht, dass Christen ihren geraden Weg nicht auch mal unterbrechen. Doch Gott holt sie immer wieder zurück. Christen bleiben bewahrt, weil sie im Wort Gottes verankert sind. Durch den Heiligen Geist sind sie gesalbt. Jesus sagt dazu in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkünden. Die Gläubigen in der Gemeinde wissen also alles Nötige und somit eigentlich auch das, was Johannes jetzt geschrieben hat. Und deshalb fährt er auch fort mit, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Aber auch wenn die Gemeinde schon alles weiß, so ist der Brief nicht überflüssig. Denn im Kampf gegen die Lügen, die sich einschleichen, ist beständige Stärkung und Klärung notwendig. Gerade jetzt, wenn die Männer aus der Gemeinde aufstehen und falsche Lehren verbreiten, dann braucht die Gemeinde diesen Zuspruch durch den Apostel. Die Wahrheit basiert auf Jesus Christus. Und Johannes erinnert daran, dass es nur auf dieser Basis neue Erkenntnisse und Entwicklungen geben kann. Wenn etwas als Wahrheit verkauft wird, die auf Jesus Christus verzichten kann, dann kann das eben nicht wahr sein. Eine Wahrheit ohne Christus gibt es nicht. Das ist auf Anhieb die Unwahrheit, daran können wir es erkennen. Eine Weiterentwicklung im Glauben der Gnostiker ist durch den Verzicht auf Jesus eben nur eine Entleerung und eine Auflösung des eigentlich rettenden Glaubens. der rettenden Wahrheit Gottes. Es ist also eine Lüge. Und Lügen lassen sich nicht auf Wahrheit aufbauen. Und abschließend erinnert Johannes die Gemeinde ab Vers 24 noch einmal daran, dass sie bei dem bleiben soll, was sie von Anfang an gehört hat. Genauso wie in Kapitel 2 fordert Johannes die Gemeinde auf, bei dem zu bleiben, was sie von Anfang an gehört hat. Und am Anfang des Glaubenslebens werden sie erfasst und überwunden von der Wahrheit Gottes. Sie erkannten ihre Sünde, sie erkannten ihre Verlorenheit, die Trennung von Gott, und gleichzeitig erkennen sie Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit als die Versöhnung für ihre Sünden. Die ganze Welt wird Jesu Eigentum. Und wer bei dieser Lehre bleibt, der wird Gemeinschaft mit dem Vater haben. Johannes geht es hier nicht um die Einhaltung von Traditionen, sondern es geht um das grundsätzliche Evangelium. Und dabei soll die Gemeinde bleiben. Es geht um das, was er schon ganz am Anfang dieses Briefes geschrieben hat, in Vers 3 des ersten Kapitels. Was wir gesehen haben, was wir gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Zuerst ist das Hören der Botschaft entscheidend und dann das Bleiben in dem Gehörten. Und in Vers 25 wiederholt Johannes noch einmal, worum es eigentlich geht. Es geht um das ewige Leben. Das ist unsere Ausrichtung, das ewige Leben. Darum geht es in unserem Glaubensleben. In diesem irdischen Leben, da strampeln wir uns ab. Und wir haben unsere Mühen in vielerlei Hinsicht. Doch haben alle irdischen Genüsse und geistlichen Verzückungen im Hinblick auf das ewige Leben keinen Wert, wenn wir uns nicht daran halten, dass Jesus der Christus ist. Die neue Lehre versucht, die treuen Glieder der Gemeinde von diesem Schatz des Evangeliums wegzuführen. Und Johannes warnt die Gemeinde, dass der neue Weg in die Irre führt. Johannes bestärkt die Gemeinde und versichert ihnen nochmal, dass Jesus selbst durch den Heiligen Geist sie gelehrt hat, so wie wir es gerade auch schon gehört haben. Um bei dieser Wahrheit zu bleiben, braucht sie keine neue Lehre, denn über diese Wahrheit hinaus gibt es nichts. Der Geist der Wahrheit bleibt und muss immer wieder neu erbeten werden. Er, wie es im Text heißt, bleibt in euch. Die apostolische Lehre und die Wahrheit sind eins und nicht zu trennen. Neben der apostolischen Lehre gibt es keine weitere Verkündigung. Und so wahr der lebendige Gott, der Dreieinige ist, bleiben sie in ihm, im Vater, im Sohn, und werden sie im Geist werden sie in seinen Lehren bleiben. Der Heilige Geist wirkt durch Gottes Wort, und so müssen wir uns mit Gottes Wort befassen. Wir bleiben in der rechten Lehre, wenn wir bei seinem Wort und seinem Geist bleiben. Auf Basis seines Wortes erkennen wir Gefahren. Wir dürfen nicht auf unsere eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse vertrauen, sondern wir bleiben nur bewahrt und dürfen Hoffnung auf das ewige Leben haben, weil Jesus der Christus ist. Kommen wir zum Schluss, ganz kurz, und fassen diesen letzten Glaubenstest zusammen, den uns Johannes in seinem Brief stellt. Basiert meine Hoffnung darauf, dass Jesus der Christus ist, haben wir uns gefragt. Wir befinden uns in der letzten Zeit, nämlich der Zeit vor dem zweiten Kommen Christi. Und wir haben gesehen, dass auch aktuell viele Antichristen unterwegs sind und dass sie versuchen, uns von der rechten Lehre abzubringen. Und wir bewegen uns in einer Umwelt, die allesamt in Frage stellt oder abstreitet, dass Jesus der Christus ist. Dieser Unglaube begegnet uns sowohl in unserem säkularen, weltlichen Umfeld als auch in den meisten theologischen Kreisen, die von der Bibelkritik komplett verseucht sind. Oder im Falle der katholischen Kirche, die ohnehin alternative Heilswege anbietet. Die Gefahren kommen also auch aus Gemeinden heraus, und die Irrlehre ist daran zu erkennen, dass geleugnet wird, dass Jesus der Christus ist. Wir können uns dagegen schützen. Wie können wir uns dagegen schützen? Wie werden wir bewahrt? Durch Christus selbst werden wir bewahrt. Er hat uns durch den Heiligen Geist das Herz für das Evangelium geöffnet und lässt uns erkennen, dass er, Jesus, der Sohn Gottes ist, der sich für uns geopfert hat, als er unsere Schuld am Kreuz getragen hat und auferstanden ist und jetzt als Sohn wieder beim Vater sitzt und mit dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Allein durch Christus haben wir Hoffnung auf das ewige Leben. Allein auf ihn darf ich meine ganze Hoffnung setzen und er ist es, der uns dazu durchträgt. Schließen möchte ich mit dem Apostel Petrus, der diese Wahrheit und Hoffnung zusammenfasst in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.